L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4.
Einen wunderschönen Abend an alle Freunde und Freundinnen von Lora Italiana und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 6. Januar, auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4. Wir starten die neue Saison von Lora Italiana heuer am Drei Heilige Könige und auch dieses Jahr mit einer gemütlichen Sonderfolge an diesem Feiertag. Und wieder, wie auch schon mal in der Vergangenheit passiert ist, fangen wir mit einer Erzählung. Die Erzählung einer italienischen Autorin an, die wir in voller Länge von unserer Freundin Simonetta Soliani vorlesen lassen, um eine schöne Stunde mit euch zu verbringen. Worum geht es? Das erfahren wir gleich von unserem Sergio Ospazzi. Viel Spaß dabei!
Die Geschichte, die Sie gleich hören werden, heißt Salsicce, Würstchen. Sie ist Teil der Erzählsammlung Pecore Nere, Schwarze Schafe, die 2005 bei La Terza erschienen ist und Geschichten von italienischen Frauen mit mehrfacher Identität vereint, deren Eltern nicht in Italien geboren sind. Im konkreten Fall von Salsicce wurde die Erzählung von Ijaba Shego geschrieben, die 1974 in Rom als Tochter somalischer Eltern geboren wurde. Shego ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Journalistin und Aktivistin. Zu ihren Hauptthemen gehören Migration und der Kampf gegen Stereotypen. Wir haben diese Erzählung ausgewählt, weil sie gegen traditionelle Schemata verstößt und weil sie eine Fortsetzung der Diskussionen darstellt, die wir in den Folgen von November und Dezember über Italienisch in der Welt um Migration begonnen haben. Shegos Erzählung und generell ihr Schreibstil beeindruckend durch die Fähigkeit, tiefgründige Überlegungen mit einer gewissen Leichtigkeit und Ironie zu verbinden. Salsicce sind nicht nur in Bayern ein typisches Gericht, auch in Italien können sie eine Delikatesse sein, aber gleichzeitig Menschen vor ein Dilemma stellen, wie die Protagonistin der Erzählung von Shego. Aber ich möchte Ihnen nicht die Überraschung verderben. Hören wir uns die Erzählung in der Übersetzung von Dagmar Reichert an.
Heute, am Mittwoch, dem 14. August um 9.30 Uhr, ist mir etwas sehr Merkwürdiges passiert. Aus persönlichen, noch unerklärlichen Gründen habe ich mir ganz viele Würstchen gekauft. Klar, das Merkwürdige ist nicht, dass man sich Würstchen kauft. Das kann jeder. Jeder kann in irgendeiner gottverlassenen Straße in irgendein Geschäft gehen und sagen, Dach! Ich bekomme bitte 5 Kilo Würstchen. Aber die guten hier, ja? Die, die einem wie Honig im Mund schmelzen. Jeder kann so einen Gedanken in Worte fassen. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass ich die Würstchen gerade heute gekauft habe, am Vortag des Ferragosto, des italienischen Feiertags in Italien. Rom ist längst die Hauptstadt eines Landes, das sich als Teil eines globalen Netzwerks versteht. Also eine moderne Stadt, in der modernen Menschen leben, die sich daher weltoffen gibt. Ach, was sage ich? Weit offen. Angesichts der Globalisierung wirkt dieser italienische Ferragosto reichlich altmodisch mit seinen leeren Straßen, heruntergelassenen Rollgitter und der Stille seiner Sommertage. Würstchen aufzupreiben, stellt in solch einer Situation wahrlich keine titanische Hochleistung dar. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist daran dann merkwürdig? Was bitte hat dann diese Normalität aus dem Gleichgewicht gebracht? Na klar, ich war's mal wieder. Das Sonderbare liegt tatsächlich gar nicht an der gekauften Ware selber, sondern vielmehr am kaufenden Subjekt der Würstchen. Das heißt also an mir höchst selbst und ganz persönlich, an mir, einer sunnitischen Muslima. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich schwöre es, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich nicht mit dem falschen Bein aufgestanden. Es hat mich auch keiner unsanft aus dem Schlaf gerissen. Und ich hatte beim Aufwachen auch weder quälende Kopfschmerzen, noch war mein Blutdruck im Keller. Es war rein gar nichts von alledem. Es war ein Morgen wie jeder andere auch. Jedenfalls dachte ich das. Draußen zwitscherten das eine oder andere Vögelchen. Aber du liebe Güte, frag mich jetzt bloß nicht, welche Vögel das genau waren. Denn für mich hören sie sich alle gleich an. Die Nachbarn fluchten wie immer herum. Die Auspuffgase bildeten Rauch. Und meine Blase signalisierte mir mit stechenden Alarmsignale, dass eine gefährliche Entleerung ihrer selbst unmittelbar bevorstehen könnte. Es war ein ganz gewöhnlicher Morgen mit ganz gewöhnlichen Leuten. Niemand war in die Ferien aufgebrochen. Zur Zeit des Euros verbietet sich das ja fast von selbst. Kurzum, die übliche Leier. Ich erinnere mich nicht, ob ich mich beim ersten Augenaufschlag eher glücklich oder eher traurig gefühlt habe. Aber ich bin mir sicher, dass die Lust zu sündigen mein allerletzter Gedanke war. Oder besser, in den oben genannten Gedanken gar nicht vorkam. Woher dann also diese verflixten Würstchen? Ich bin zu Rosetta, die von der Drogerie um die Ecke gegangen, um sie mir zu holen. Rosetta ist eine sympathische Frau. Vielleicht aß sie zu viel und auch einen zu schweren Busen, aber sie hat ein Lächeln zu Niederknien. Ich schwöre, ein Lächeln, was Gold wert ist. Wenn ihr ihn zuzählt, dass sie mir Rabatt auf den Käse gibt, wohlgemerkt den guten, dann versteht ihr von selbst, dass Rosetta jemand ist, die man sich warm halten muss. Naja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich bin also zu Rosetta gegangen, um besagte Würstchen zu kaufen und habe sie schamlos angelogen. Ich hasse es zu lügen. Rosetta war natürlich etwas befremdet, als ich um Würstchen bat und das auch noch so früh am Morgen. Sie hat mich mit ihren listigen Äuglein angeschaut, mir ihr Lächeln zugeworfen, für das sie bei uns im Viertel berühmt ist, und dann mit honigsüßer Stimme, in der man wie Melasse hätte schwimmen können, gefragt: Was ist denn mit dir los, Schätzchen? Bist du konvertiert? Ist Würstchenessen bei euch denn nicht eine Sünde? Da habe ich mich etwas versteift. Es muss wohl am Wort Sünde gelegen haben. Mir den Ernst der Lage, in die ich mich begeben hatte, vor Augen zu führen, macht es für mich nicht gerade leichter. Im Gegenteil, nachdem ich also etwas versteinert dastand, aber nicht so lange, habe ich gelogen und gesagt: Sie sind für meine Nachbarin, meine liebe Rosetta. Sie hat sich sorgsam eingewickelt, die gute Rosetta, und alles verlief reibungslos. Meinem Rabatt sah ich allerdings davon schwimmen, kaum dass ich die Nachbarin erwähnt hätte. Rosetta hasst sie, seit es 1999 einmal gewagt hatte, ihre Weihnachtsdekoration zu kritisieren. Kurz und gut, ich habe mir mein schönes Päckchen ohne Preisnachlass geschnappt und bin zurück nach Hause getrottet. Nun sitze ich eingeschlossen in meiner Küche mit meinem Paket unreine Würstchen vor mir da und weiß nicht, was ich tun soll. Warum zum Teufel habe ich sie überhaupt gekauft? Und was fange ich jetzt bloß damit an? Eine Möglichkeit wäre, sie warm zu machen. Aber wer nimmt es dann nachher mit Mama auf? Ich erinnere mich, dass Mama, als ich noch klein war, einmal aus Versehen eingelegtes Gemüse gekauft hatte, in das die Stücke eines Schweinefürstchen untergemischt waren. Das Schöne war, dass meine Mutter nicht wusste, dass sich im Glas unreines Schweinefleisch versteckte und damit einen Reissalat angemacht hat. Ergebnis? Eine von uns entdeckte das betrügerische Würstchen und wir mussten den ganzen Reissalat bis auf letzte Reiskorn hochwürgen und ausspucken. Noch das schlimmste Schicksal traf die Pfanne, in der Mama das unreine Mischmasch vermengt hatte. Über sie wurde ein Versäumnisurteil gefällt. Todesstrafe. Die eigentliche Tragödie bestand darin, dass die arme Pfanne nicht einmal in Berufung gehen konnte. Sie war arm und hatte keine Anwälte um sich geschart, die das Feilschen um Milliarden gewohnt sind. Ach, pardon, Millionen. Ich denke immer noch in der Kategorie der guten alten italienischen Lire. Aber Moment mal. Macht man Würstchen überhaupt in einer Pfanne? Brät man sie? Oder muss man sie vielleicht garen? Und wenn ich sie in den Ofen schiebe? Esse sie am Ende auch wirklich alle auf? Nicht, dass mir nach all der Arbeit der Mut fehlt und sie im Müll landen. Jetzt betrachte ich das unreine Päckchen und frage mich, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Wenn ich diese Würstchen eins nach dem anderen verschlinge, werden die Leute dann verstehen, dass ich genauso italienisch bin wie sie? Identisch? Oder ist das alles eher für die Katz? Meine Angst hat damals angefangen zu wachsen, als das Bossi-Fini-Gesetz, die restriktive Reform des italienischen Immigrationsgesetzes von 2002, in Kraft getreten ist. Allen aus Nicht-EU-Staaten Stammenden, die die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis beantragen, wird präventiv ein digitaler Fingerabdruck abgenommen. Welche Rolle fiel mir dabei zu? würde ich als Nicht-EU-Bürgerin gelten, das heißt als potenzielle Kriminelle angesehen werden, die dem Staat vorsorglich ihre Fingerabdrücke abzuliefern hatte, damit ein Verbrecher verhindern werden konnte, dass man mir von vornherein unterstellte oder dass ich danach hätte verüben können? Oder würde ich als verehrte und umworbene Italienerin gelten, der der Staat die Wohltat des Zweifels angedeihen lässt, auch wenn sich später herausstellen sollte, dass es sich bei mir um eine mehrfach vorbestrafte Wiederholungstäterin handeln sollte? Italien oder Somalia? Zweifel. Abdrücke oder keine Abdrücke? Schreckliche Zweifel. Mein schöner Pass ist Bordeaux-farben und unterstreicht in jeder Hinsicht meine italienische Staatsangehörigkeit. Aber entspricht dieser Pass eigentlich der Wahrheit? Bin ich wirklich tief in mir eine Italienerin? Oder musste ich nicht viel mehr Schlange stehen und wie viele andere meine Fingerabdrücke abliefern? Diese Geschichte mit den Fingerabdrücken erscheint mir wie ein Fehler, wie das sinnlose Geschmiere eines wütenden Jungen. Warum erniedrigt man diese Menschen? Warum bringt man andere, die sich ihrer Identität nicht so sicher sind, aus dem Gleichgewicht? Diese verfluchten Abdrücke haben in mir einen Dämon wachgerufen, der schon seit undenklicher Zeit in meinem Inneren schlummerte. Ich hatte gehofft, dass dieses Schreckgespenst nie erwachen würde. Aber plötzlich traten sie auf den Plan. Diese Abdrücke, diese vermaledeiten, verdammten Abdrücke. Jedes achtjährige Kind wird mit einem Riesenhaufen idiotischer Fragen gequält. Etwa mit dieser hier. Liebst du die Mama mehr oder den Papa? Natürlich zieht das Kind, das ein intelligentes Wesen ist, schade, dass es, wenn es größer wird, zum Idioten mutiert, ein verstörtes Gesicht und antwortet nicht. Es weiß ja, dass jede Antwort, die es gibt, vor dem Familienrat gegen es verwendet werden kann. Und außerdem will es jenen zwei Lebewesen keinen Schmerzen zufügen, die es am meisten und über alles auf dieser Welt liebt. Deshalb versiegelt das Kind seine Lippen und tut so, als habe es nicht verstanden. Genau dasselbe ist mir im Alter von 8 Jahren passiert. Die ungeschliffene Frage, die man mir zu stellen pflegte, war allerdings: Liebst du Somalia mehr als Italien? Oft habe ich auch diese Variation des gleichen Themas zu hören bekommen. Fühlst du dich eher italienisch oder somalisch? Kurzum, sofern es zutrifft, dass, wenn man die Reihenfolge der Summanden verschiebt, sich am Ergebnis nichts ändert, erwies sich die Frage und erweist sich leider weiterhin, in welcher Form auch immer wie sie gestellt wird, als unzulässig. Glücklicherweise kannst du als Kind Dinge auf die lange Bank schieben oder den armen Dummen mimen, den Trottel des globalen Dorfs geben und den launischen bzw. den über den Dingen stehenden spielen. Als Kind ist es einfacher, einen Ausweg zu finden. Aber je mehr man heranwächst, desto schwieriger wird es, die Kurve zu bekommen. Und ganz unmöglich wird dieses Unterfangen, wenn man auf der Anklagebank sitzt und über einer öffentlichen Ausschreibung brütet. Öffentliche Ausschreibungen sind moderne Foltermaschinen. Wenn man keinen Heiligen im Paradies sitzen hat, der sich für einen verwendet, dann werden sie zu einem Wettlauf, der wenigen Auserwählten vorbehalten bleibt. Dazu fällt mir ein Satz ein, den der großartige gute alte De Sica, ein italienischer Regisseur, einmal an dem wachsamen, aufstrebenden Alberto Sordi, einen italienischen Schauspieler, gerichtet hat, als der sich für De Sicas Fürsprache und Vertrauen bedankte. De Sica schaute den jungen Liebling der Nation etwas scheel an und korrigierte ihn dann mit strenger Stimme. Man sagt Empfehlung, wobei er jede einzelne Buchstabe des Wortes deutlich artikulierte. Empfehlung. Ich und 299 andere Unglücksraben, darunter ein guter Teil Jahrgangsempfehlungen, haben eine anstrengende Strapaze hinter uns. 60 Fragen in der Vorauswahl, einen 8 und dann noch einen 4-stündigen schriftlichen Aufsatz. Wenn ich daran denke, dass wir anfangs 5000 waren, um am Ende nur noch 300 zu sein, tja, wenn ich daran denke, dann zittern mir jetzt noch die Knie. Wenn ich daran denke, dass nur 38 davon eine Anstellung bekommen, schnappe ich nach Luft. Und wenn ich dann daran denke, dass davon 30 auf Empfehlung durchgekommen sein dürften, muss ich kotzen. Denke ich dagegen an mein Mündliches, fange ich an, mich zu schämen. Ich weiß nicht, ob für mich oder für die, die mir diese eine Frage gestellt hat. Ich erinnere mich an nichts mehr, was diese Prüfung betrifft. Ich erinnere mich nur noch an ein riesiges Narbengesicht, das ich vor mir hatte. Ich erinnere mich auch an die golden gefärbten Haare, die zu einem Haarknoten in Empire-Stil zusammengefasst waren. Ich erinnere mich an jene rauche weibliche Stimme, die, ich weiß nicht warum, mir wie eine Kreuzung von Giancarlo Giannini und Jean Gabin vorkam und für eine Frau wenig schmeichelhaft klang. Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann wirkte die Prüferin auf mich wie ein Transvestit. Aber ohne diese tollen Atombusen, um den sich so freundliche Damen schon immer beneidet habe. Sie waren keine unangenehme Frau und die Prüfung verlief eigentlich ganz gut. Ich hielt mit wacker. Aber dann diese Schlamassel. Diese hassenswerte, verdammte Frage nach meiner Identität. Eher somalisch? Eher italienisch? Vielleicht 3/4 somalisch und 1/4 italienisch? Oder vielleicht nicht eher genau das Gegenteil? Ich weiß darauf keine Antwort. Ich habe mich noch nie auf eine Bruchzahl herunterbrechen lassen. Ich habe auch in der Schule Bruchrechnungen immer gehasst. Ich fand sie unsympathisch und jedenfalls für mich unnütz. Natürlich habe ich gelogen. Es gefällt mir wirklich nicht, aber ich sah mich dazu regelrecht gezwungen. Ich habe ja direkt in die Froschaugen geschaut und laut Italienisch geantwortet. Und dann bin ich, obwohl ich die Farbe der Nacht habe, rot wie eine Paprika geworden. Ich wäre mir auch wie eine Idiotin vorgekommen, wenn ich somalisch gesagt hätte. Ich bin keine 100%, bin es nie gewesen. Und ich glaube, ich werde diese Marge auch jetzt nicht knacken. Ich glaube, ich bin eine Frau ohne Identität. Beziehungsweise mit mehreren Identitäten.
Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Some whole equation from an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. A foolish game.
Man stellte sich bloß einmal vor, wie hochgradig aussagekräftig meine Fingerabdrücke sein werden. Anonyme Fingerabdrücke, identitätslos und neutral wie Plastik. Schauen wir mal also. Ich fühle mich somalisch, wenn erstens ich Tee mit Kardamom, Gewürznelken und Zimtstange trinke. Zweitens ich die fünf täglichen Gebete Richtung Mekka spreche. Drittens, ich mir den Dira, den somalischen Frauengewand, überstreife. Viertens, ich zu Hause ein Räucherstäbchen oder den Unsi als Raumduft verwende. Fünftens, ich auf Hochzeiten gehe, bei denen sich die Männer auf die eine Seite setzen und langweilen, während auf der anderen die Frauen tanzen, ihren Spaß haben und essen, kurzum das Leben genießen. Sechstens, ich Banane mit Reis esse, auf dem gleichen Teller meine ich. Siebtens, wer ganz viel Fleisch mit Reis oder mit dem Angero zubereiten. Achtens, uns Verwandte aus Kanada, den USA, Großbritannien, Holland, Schweden, Deutschland, den Arabischen Emiraten und einer langen Liste von Staaten besuchen kommen, die ich aus Platzgründen hier nicht ganz aufzählen kann, als Verwandte, die wie wir heimatlich entwurzelt sind. Neuntens, ich somalisch spreche und mich mit grellem Ton in eine aufregte Konversation einmische. Zehntens, ich mir meine Nase im Spiegel anschaue und sie perfekt finde. Elftens, ich Liebeskummer habe. Zwölftens, ich mein Land betrauere, das vom Bürgerkrieg verwüstet ist. Dreizehntens, oder ich 100 andere Dinge tue, aber wer kann sie die schon alle merken? Ich fühle mich italienisch, wenn erstens, ich mir ein süßes Frühstück gönne. Zweitens, ich Ausstellungen, Museen oder Denkmäler besuche und besichtige. Drittens, ich mit Freundinnen über Sex, Männer und Depressionen rede. Viertens, ich mir Filme mit diesen Schauspielern ansehe. Alberto Sordi, Nino Malfredi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Totò, Anna Magnani, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi, Roberto Benigni, Massimo Troisi. Fünftens, ich ein Eis von 1,80 Euro mit Stracciatella, Pistazie und Kokosnuss ohne Sahne esse. Sechstens, ich alle Worte vom Gedicht Il Cinque Maggio von Alessandro Manzoni auswendig zusammenbekomme. Siebtens, ich im Radio oder Fernsehen Gianni Morandi singen höre. Achtens, ich gerührt bin, wenn ich dem Mann, den ich liebe, in die Augen schaue, ihn in seinem heiteren südländischen Dialekt sprechen höre und weiß, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Neuntens, ich aus den unterschiedlichsten Gründen über den Premierminister, den Bürgermeister, den Staatsrat oder den, der gerade zufällig Präsident ist, schimpfe. Zehntens, ich mit den Händen wild herumgestikuliere. Elftens, ich um die Partisanen weine, die man viel zu oft vergisst. Zwölftens, ich unter der Dusche un anno d'amore von Mina trellere. Dreizehntens, oder ich 100 andere Dinge tue, aber wer kann sie, die schon alle merken? Ein ziemliches Problem, diese Identität. Was, wenn wir sie einfach abschaffen würden? Und die Fingerabdrücke? Lass uns die auch abschaffen. Ich fühle mich eigentlich ganz rund, aber manchmal fühle ich mich auch wie ein Nichts. Zum Beispiel bin ich ein Nichts, wenn ich im Bus jemanden sagen höre, diese Ausländer richten Italien zugrunde. Und dann spüre, wie die Augen alle Leute an mir wie ein Kaugummi kleben bleiben. Oder wenn eine somalische Frau, meist eine entfernte Verwandte, hört, dass mein Pipi dank seines kräftigen Strahls lauter als ihres zu hören ist. Ich komme von der Toilette, ohne zu wissen, dass mein Pipi ausspioniert worden ist und bemerke, wie sich ein böser Blick auf meine linke Schulter legt. Schließlich fällt der giftige Kommentar. Du bist ja eine Nijas, eine Unreine. Du hast ja noch den Kitr, die Klitoris. Du findest nie einen Mann. Sinnlos, der Frau erklären zu wollen, dass die Infibulation nichts mit Religion zu tun hat und in Wahrheit eine Form roher Gewalt gegen Frauen darstellt. Tja, leider sind es oft gerade stumpfsinnige Frauen, die gewalttätige Praktiken an anderen Frauen verüben und dabei nicht verstehen, dass sie selbst sexuelle Instrumente in den Händen schwarzer Sklavenhalter sind. Muss ich deshalb Italien dankbar sein, dass ich noch eine Klitoris habe? Und Somalia? Schulde ich meinen Respekt gegenüber dem Nächsten und der Umgebung um mich herum nicht viel mehr dem schönen Land Somalia? Was also bin ich? Ach zur Hölle, ich habe mich entschieden. Ich koche diese verdammte Würstchen jetzt. Wer weiß, ob sich meine Fingerabdrücke verändern. Vielleicht verändern sie sich, wenn ich mein Würstchen esse. Und werden von neutralen Fingerabdrücken zu echten digitalen Fingerabdrücke made in Italy. Aber will ich das überhaupt? Das Wasser kocht. Ich werfe sie hinein und sehe, wie sie ihre Farbe verändern. Sie waren rot und jetzt sind sie hellrosa. Meine Güte, wie sie stinken! Ich weiß nicht, ob ich sie hinunterbekomme. Und schon stinkt mein Mut wieder. Für diesen feierlichen Augenblick wähle ich einen Teller, der mir besonders gut gefällt. Er hat blauen Kringel am Rand und einen ebenfalls blauen Schmetterling in der Mitte. Ich liebe diesen Teller, weil er der letzte ist, der von einem Service übrig geblieben ist, das auf kein kurzes, aber liebevolles Leben zurückblickt. Ich habe ihn auch deshalb ausgesucht, weil es mir bei ihm umso schwerer fallen wird, ihn wegzuwerfen. Ich wünsche mir eine ewige Trophäe für dieses heldenhafte Untergangen. Der blaue Teller wird meine Rhapsody in Blue sein. Die Würstchen sehen furchtbar aus. Wie zum Teufel kann man so ein Zeug bloß essen? Im Übrigen bin ich mir auch unsicher, ob ich die richtige Zubereitungsart gewählt habe. Mir kommen schreckliche Zweifel. Was, wenn man sie gar nicht kocht? Vielleicht isst man sie roh wie Kaviar. Aber nun habe ich sie schon einmal aufgebrüht und werde sie jetzt auch so zu mir nehmen. Ohne sie anzuschauen, richte ich sie auf den blauen Teller an. Die Schönheit des Tellers rückt die Hässlichkeit dieser nun halb gesottenen und gesiedeten Würstchen ins rechte Licht. Ich setze mich, stehe wieder auf, um ein Glas Wasser zu holen, und setze mich erneut hin. Die Beine hören nicht auf zu wippen, der Puls nicht auf zu zittern. Ich pickse das kleinste Würstchen auf eine Gabel und führe es zur Nase. Stinkt! Ich schließe die Augen und führe das Widerwürstchen nah an meine Lippen heran. Ich beginne, einen sauren Geschmack wahrzunehmen, der an Erbrochenes erinnert. Das also ist der Geschmack eines Würstchens? Erbrochenes? Daraufhin nässe ich meine Brust irgendwie ein und in dem Moment öffne ich die Augen. Mit Erstaunen stelle ich fest, dass ich das Frühstück von heute früh erbrochen habe. Eine Tasse Cerealien mit kalter Milch und einen Apfel. Und das Würstchen? Wohin mit dem Würstchen? Es ist immer noch in seiner vollen Gänze auf die Gabel gespießt. Ich habe es nicht mehr rechtzeitig in den Mund bekommen. Das Erbrochene war schneller. Das muss ein Zeichen sein. Ich soll dieses Würstchen nicht essen. Zum ersten Mal beginnt mein Kopf bewusst Gedanken zu fassen. Und wenn alles ein Fehler wäre? Das Ganze war doch ohnehin das Ergebnis einer nur wenige hektische Sekunden, währenden Übergeschäftigkeit. Klar sollte ich jetzt dieses Pseudowürstchen bedeckt von kanariegelben Brötchen meines Erbrochenes essen. Dann bin ich vielleicht eher italienisch. Aber was ist dann andererseits mit Somalia? Was mache ich dann mit Somalia? Aussondern? Und meine Fingerabdrücke? Was mache ich dann mit meinen Fingerabdrücken? Ich brauche eine Pause. Ich lege die Gabel mit dem drauf kümmerlich gekrümmerten Rest in einer Ecke ab, atme tief durch und strecke die Beine lang. Ich schnappe mir die Zeitung, die traurig auf dem Tisch hingeworfen neben dem Erbrochenen liegt. Ich habe noch nicht den Mut, sauber zu machen und ich will einfach nur einen Moment mal abschalten und blättere sie träge durch. Nichts Interessantes. Die üblichen Aufmacher. Lauter Unsinn. Wie immer, immer der gleiche Sermon. Die Terroristen drohen damit, die halbe Zivilisation in die Luft zu jagen. Während die zivilisierte Welt keine Zeit damit verliert, selbst dafür zu sorgen. Jugendliche, die sich gegenseitig in Brooklyn abmürksen. Ein superreicher Kerl, der seine Verlobten den Bauch aufschlitzt und ihre Leber in den Vorgarten wirft. Die politischen Parteien, die aus welchen Gründen auch immer aufeinander losgehen. Das neue Starlet, das es mit dem aufsteigenden Stern der globalen, milliardenschweren, ständig krisengeschüttelten Fußballwelt treibt. Das übliche aufgewärmte Menü mit einer kandierten Kirsche auf der Tortenspitze. Die Welt wird in 50 Jahren untergehen. Ui, Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Ich lese weiter und was erblicken meine Augen? Einen Kurzartikel. Aufstand der afroamerikanischen Community. Weiße Polizisten prügeln schwarzen Minderjährigen. Ich bin es so leid, solche Nachrichten zu lesen. Warum um alles in der Welt prügelt man immer auf uns ein? Außerdem hilft mir das herzlich wenig dabei, die Würstchen zu vergessen. Vor allem hilft es mir nicht dabei, die Fingerabdrücke von Menschen, die anders sind, zu vergessen. Ich fühle mich wie die begneidesten Kandidatinnen, um Prügeln zu kassieren. Ich wäre doch perfekt. Niemand an meiner Seite, der mich verteidigt. Ein perfektes Opfer. Die perfekte Negerin, die man zusammenschlagen kann. Komisch, dass noch keiner darauf gekommen ist. Ich bin schwarz und glaube, dass schwarz zu sein ein totaler Reinfall ist. Garantiert eine Niete. Da gibt es kein Pardon. Da bist du dazu verdammt, Opfer schiefer Blicke zu sein, im besten Fall. Oder von Fußtritten, Scheiterhaufen, Steinigungen, Vergewaltigungen, Kreuzigungen und Ermordungen, im schlimmsten Fall. Und es gibt auch kein Pardon, wenn du in einem Land geboren bist, in dem alle deine gleiche Hautfarbe haben. Das kann sogar noch schlechter ausgehen. Denn zunächst einmal riskierst du, dass du nach langer, unermesslicher Qual einen entbehrungsreichen Tod erleidest. Dann hast du die 90-prozentige Chance, dass du AIDS bekommst, wobei du von Medikamenten in jedem Fall natürlich auch nur träumen kannst. Denn davon zu träumen, ist womöglich die einzige Art, ihrer je habhaft zu werden. Wenn du aus purem Glück diesen zwei Geiseln entkommst, tja, dann kannst du sicher sein, dass dich irgendein Bürgerkrieg erwischt. Und wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist, dann kannst du dich noch mit irgendeiner Naturkatastrophe trösten, die bestimmt nicht lange auf sich warten lässt. Und genau das Land der Schwarzen heimsuchen wird, wo du schwarze Niete am Ende hinzuziehen beschlossen hast, weil du die Beschimpfungen der Weißen satt bist. Zudem, mein Freund, musst du wissen, dass wir Schwarzen mit dem Verdacht leben, dass uns jeder nach unserer Hautfarbe beurteilt. In Wahrheit ist es genauso, aber wir bilden uns ein, dem sei nicht so. Man unterstellt uns, überempfindlich zu sein, um wegen jeder Kleinigkeit rassistisches Benehmen heraufzubeschwören. Aber soll ich dir etwas sagen? Rassismus ist leider alles andere als ein schlechter Scherz. Verdammt, ich wünsche, es wäre ein super oberglobaler Scherz, eine Internetente. Aber die Wahrheit ist, wenn du schwarz bist, mit eben diesem Verdacht nun einmal leben musst. Oft sind wir allerdings auch ein bisschen sehr streitlustig. Ich glaube, das Leben mit diesen ständigen Zweifeln klopft uns gewissermaßen weich. Dann bringt uns einfach alles auf die Palme. Und wenn du dann auch noch anfängst, uns zu beschimpfen, ja, dann beschuldigen wir Gott um die Welt des Rassismus, aber wenn wir ursprünglich wegen etwas vollkommen anderem gestritten hatten, wie zum Beispiel wegen eines mega Auffahrunfalls, den wir ganz und gar selbst verschuldet haben. Allerdings sind wir auch nicht die einzige Streitsüchtigen. Da gibt es noch andere. Die Araber, die Juden, die australischen Aborigines, die amerikanischen Ureinwohner, die Kurden und einfach alle Stämme und Nationalitäten, die es je auf Pangea, den Urkontinent, das heißt rund um den Erdball, gegeben hat. Also, was soll ich tun? Soll ich jetzt wirklich das Würstchen mit dem Erbrochenen essen? Nur um zu beweisen, dass ich kein sensibler Angsthase bin? Um zu zeigen, dass auch ich eine waschechte, ordnungsgemäße Vollblut-Italienerin bin? Dass meine Fingerabdrücke das Gütesiegel Made in Italy tragen? Ich schalte den Fernseher ein. Ich will die Würstchen vergessen. Noch habe ich nicht entschieden, was aus ihnen werden soll. Noch habe ich nicht entschieden, ob ich sie esse. Ich weiß zwar nicht, was ich tun soll, aber ich bin versucht zu sündigen. Ob es sich lohnt? Ich zappe vor mich hin. Ich will den Geruch, der mir in die Nasenflügel steigt, vergessen. Mein Erbrochenes verbreitet sich einen üblen Mief. Ob das an den Cerealien liegt? Eine Filmszene zieht mich in ihren Bann. Die kenne ich genau. Es ist Ettore Scolas. Wird es unseren Helden gelingen, den in Afrika auf mysteriöse Weise verschwundenen Freund wiederzufinden? Das ist ein schöner Film und er sagt viel über die Italiener aus. Es geht darin um eine spannende Story. Alberto Sordi und sein Buchhalter suchen Albafrika nach Sordis Schwager ab. Schließlich, nachdem sie alle möglichen Abenteuer durchlebt haben, finden sie ihn. Der Schwager, gespielt von Nino Manfredi, mit künstlichen, sehr trendigen Rasterlocken, ist Sektenführer geworden, eine Art Pai de Santo, Medizinmann der Macumba, eines primitiven Stamms. Manfredi, wenngleich zögerlich, entschließt sich aus eigenem Antrieb dazu, den Stamm zu verlassen, um den bürgerlichen Sordi nach Rom zu folgen. Und genau in diesem Moment habe ich hineingezappt. Manfredi ist gerührt, als er das eindringliche Flehen seines Stammes vernimmt. Didi, verlass uns nicht, rufen sie ihm im römischen Dialekt nach. Und er knickt ein. Mich überkommt die Rührung in dem Moment, als er auf die Reling des Schiffes klettert und ins Wasser springt, um zurück zu denen zu schwimmen, die inzwischen seine Leute geworden sind. Aber noch mehr berührt mich Sordis überwältiges Gesicht, in dem sich ein seltsames Gefühlgemisch aus Bitterkeit, Erstaunen und Neid widerspiegelt. Er scheint zunächst seinem Schwager folgen und sich ebenfalls in die Flüten stürzen zu wollen. Aber der Buchhalter hält ihn zu Recht davon ab und bringt ihn wieder zur Vernunft. Er, Sordi, hat keine Wahl. Er ist nicht so frei wie sein Schwager, sondern vielmehr dazu verdammt, auf ewig ein Bürgerlicher zu bleiben, der hinter den Zaun eines entfremdeten Lebens zurückzukehren hat. Er hat keine Wahl. Diese Szene nicht mit total mit. Ich breche in Tränen aus. Mein Anblick dieser zwei Männer wird mir klar, dass ich immerhin noch eine Wahl habe und mir immerhin auch noch selbst gehöre. Jedenfalls kann ich noch wieder Manfredi Titi ins Meer springen. Ich schaue mir die Würstchen an und werfe sie in den Abfalleimer. Wie war ich bloß je auf den Gedanken gekommen, sie zu essen? Wieso verleugne ich mich selbst, um einer narbigen Frau, die die Stimme eines Transvestiten hat, Recht zu geben? Oder um die Sadistin, die diesen demütigenden Abnahme von Fingerabdrücke eingeführt haben, zufriedenzustellen? Wäre ich etwas italienischer mit einem Würstchen im Magen? Und wäre ich dadurch vielleicht weniger somalisch? Oder genau andersrum? Nein, ich wäre doch die gleiche, der gleiche Mix. Und wenn das dann jemanden stört, kann der mich in Zukunft einmal gern haben. Das Telefon klingelt. Es ist meine Freundin Valentina. «Hallo!» schreit sie in den Hörer. «Hallo! Hast du heute schon die Gazette gelesen?» «Nein!» antworte ich. «Du hast es geschafft!» «Ich verstehe nur Bahnhof. Ich bitte sie, den Satz ein zweites und drittes Mal zu wiederholen. Dann noch ein viertes und ein fünftes Mal. Ich habe die Schreibung gewonnen! Und das ganz ohne Empfehlungen!» Ohne Überempfindlichkeiten und ohne einen einzigen Fingerabdruck abgegeben zu haben. Langsam finde ich Gefallen an Bruchzahlen. Zum ersten Mal blicke ich an diesem warmen Augustmorgen aufmerksam um mich herum und denke beklommen, was für ein Dreck. Dann krempel ich mir die Ärmel hoch, ich muss das Erbrochene in der Küche wegwischen.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Das war Würstchen. aus der Sammlung Pecoriniere, Schwarze Schafe, in der Übersetzung von Dagmar Reichert. Wie Sergio schon am Anfang der Sendung angedeutet hat, gilt Ijaba Shego mittlerweile als eine der bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen italienischen Literatur. Hier noch einige wenige Informationen über ihren Werdegang. Ihr literarischer Weg beginnt Anfang der 2000er Jahre. Nach ersten Veröffentlichungen erscheint 2004 ihr Debütroman Roda, der das Leben einer jungen Frau zwischen Somalia und Italien erzählt, ein früher Hinweis auf jene Themen, die ihr gesamten Werk prägen werden. Mit Oltre Babilonia, Jenseits von Babylon, 2008, gewinnt sie größere Aufmerksamkeit. Der vielstimmige Roman über Mütter, Töchter, Exil und Heilung wird von der Kritik als Schlüsseltext der italienischen Migrationsliteratur gefeiert. 2010 folgt La mia casa è dove sono, Mein Zuhause ist, wo ich bin, ein autobiografisch gefärbtes Buch, in dem Shego ihre Familiengeschichte mit der kolonialen Vergangenheit Italiens verwebt. Das Werk bringt ihr den renommierten literarischen Preis Premio Mondello ein und etabliert sie endgültig als wichtige intellektuelle Stimme. Mit Adua 2015 rückt sie erneut eine somalische Protagonistin in den Mittelpunkt. Der Roman, der die Beziehung zwischen kolonialer Gewalt, Migration und weiblicher Selbstbestimmung reflektiert, wird zu einem ihrer meistgelesenen Bücher und erscheint in mehreren Sprachen. 2020 veröffentlicht sie La Linea del Colore, Die Linie der Farbe, einen historischen Roman über die afroamerikanische Künstlerin Edmonia Lewis. Das Buch verbindet kunsthistorische Recherche mit politischen Reflexionen und wird für seine stilistische Eleganz gelobt. Ihr jüngstes Werk, Cassandra a Mogadischu, Cassandra in Mogadischu, 2023, ist eine kraftvolle Mischung aus Memoir und Familienepos. Shego erzählt von Flucht, Trauma und Überleben, aber auch von der Widerstandskraft somalischer Frauen. Das Buch erhält breite Anerkennung und festigt ihren Ruf als zentrale Chronistin der italienisch-somalischen Diaspora. Neben ihrer literarischen Arbeit ist Shego, wie gesagt, eine engagierte Publizistin. Sie schreibt für große italienische Zeitungen, tritt bei Festivals auf und gilt als eine der wichtigsten Stimmen im Diskurs über Rassismus, Erinnerungskultur und Postkolonialismus in Italien. Ganz im Sinne der Befana, unsere alte Dame oder Hexe, die zwischen dem 5. und dem 6. Januar brave Kinder ein Geschenk in ein Söckchen steckt, hoffen wir, dass diese Erzählung euch auch eine Freude gemacht hat und eine schöne Entdeckung für zukünftige Lektüren gewesen ist. Und auch für heute sind wir am Ende unserer Sendung gelangt. Vielen Dank nochmal an Simonetta Soliani für ihre dramatisierte Lesung von Würstchen von Ijaba Shego. Zuständig für die Redaktion waren in der heutigen Folge Andrea Bonaccina, Sergio Spazzi und Fabiana Saviano. An der Technik war Andrea Bonaccina. Die Zwischen- und die Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen sind von Kevin MacLeod, Chilled Music, Alexander Nakarada, Raphael Krutz, Musiker Falz und Brian Holz. Von Fabiana, Christina, Sergio und
Andrea.
Einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiterempfehlen möchtet, besucht unser Instagram-Profil Laura Italiana Monaco oder kommt auf unsere Facebook-Seite l'Ora Italiana-Radio Laura, wo ihr unter anderem den Link zum Podcast der aktuellen Folge finden könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail kontaktieren, und zwar unter lauraitalianamonaco@gmail.com.
Wir wünschen euch einen guten Start in das 2026 und einen schönen Monat mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4 und wir hören uns wieder am Dienstag, dem 3. Februar. Bis dahin, buona serata e presto!